MV liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Anke Ortlieb liest aus ihrem plattdeutschen Kinderbuch Mäh, Ma, Mö, Versteist in der Hörspiel- und Begegnungsscheune Kramon. Moderation Manuela Heberer. Ja, guten Abend und herzlich willkommen, Frau Ortlieb, hier zu diesem dritten Leseabend in unserer Reihe MV liest. Diesmal leider ohne Publikum, weil die Kontaktbeschränkungen wegen Corona das jetzt leider im November nicht mehr zulassen. Wir wollten den Abend aber dennoch stattfinden lassen und nicht drauf verzichten und haben uns gedacht, dadurch, dass man das Ergebnis ja sowieso als Podcast hören kann, machen wir es trotzdem. Wäre schade, wenn es jetzt nicht stattfindet. Diesmal läuft sogar eine Kamera mit und zeichnet das ganze Interview auf, um es dann am Ende ganz vielen Menschen, die Interesse daran haben, es auch nochmal zu sehen, dass sie es sich auch nochmal anschauen können. Wie gesagt, ich lege jetzt mal mein Buch auf diese andere Seite, damit ich ein bisschen mehr in Ihre Richtung gucke. Heute Abend zu Gast ist Anke Ortlieb, herzlich willkommen. Sie kommen aus Rehne, haben es also nicht so weit.
Genau.
Und ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch heute hier führen können. Wir wollen über Ihr Buch Mäh, Ma, Mö, Versteist. Ich habe das hier, kann das ja noch mal kurz ins Bild halten. Ich hoffe, dass man das sieht. Sprechen. Das ist 2019 im Demmler Verlag erschienen und Sie haben dafür am 7. November 2019, ich habe heute extra noch mal nachgeguckt, also fast genau vor einem Jahr, den Fritz Reuter Literaturpreis dafür bekommen. Also herzlichen Glückwunsch auch von mir noch mal dazu, auch wenn es schon ein Jahr her ist. Dieser Preis wird seit 1999 jährlich vom Fritz-Reuter Literaturmuseum und der Stadt Staffenhagen für neue Literatur in niederdeutscher Sprache vergeben. Warum haben Sie sich ausgerechnet für die plattdeutsche Sprache in Ihrem Buch entschieden?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das kam relativ spontan. Ich habe zu der Zeit ein Zweitstudium gerade laufen gehabt und habe nochmal Kommunikationsdesign studiert, mit dem Ziel, eigentlich Bücher zu illustrieren. Und ich habe immer gedacht, ja, um erstmal auf den Markt zu kommen, du findest ja keinen Autor, der gleich mit dir als No-Name irgendwas macht. Was machst du? Also wie kannst du da auf den Buchmarkt kommen? Und dann habe ich mich erinnert an meine Situation als Lehrerin, dass ich immer mal so in der 5. Klasse ja, in ein, zwei Wochen Niederdeutsch unterrichtet habe. Das gehört ja zum Lehrplan MV. Also man muss es nicht machen, aber man kann es machen. Und ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes dumm und dusselig gesucht nach Literatur dafür. Mhm. Also es gibt Reuter, Tarnow, wirklich so die alten Geschichten. Und es gibt so gut wie nichts Neues. Also im Internet findet man jetzt mittlerweile ein bisschen was. Aber zur damaligen Zeit, also ungefähr vor 10 Jahren, war da nichts, ne, was man mit den Kindern hätte lesen können. Und ich hatte wirklich auch keine Lust mehr auf, wenn hier ein Pott mit Bohnensteig und Pastorensinkau und so. Und da dachte ich, ja, das wäre vielleicht eine Lücke, also um auf den Buchmarkt eigentlich zu kommen. Und dann dachte ich, ja, so mit dem Niederdeutsch, ich bin jetzt nicht perfekt im Sprechen, ne, aber es geht. Und beim Schreiben hat man ja ein bisschen mehr Ruhe. Dann schreib doch auf Niederdeutsch.
Das ist Ihr erstes Buch?
Genau.
Wie kommen Sie überhaupt darauf, ein Buch zu schreiben?
Oh, das ist eigentlich schon ein Kindheitswunsch. Also weniger das Schreiben, aber das Malen. Also ich habe eigentlich gemalt und gezeichnet, seit ich ja, denken kann. Also meine Hefter, die waren immer voll gemalt. Und ich habe das eigentlich so mit 17 wollte ich das studieren, also Illustration studieren. Und dann kam damals die politische Wende und da dachte ich, Mensch, dann musst du davon leben können. Und so als Freiberuflicher, das wollte ich damals nicht. Und habe mich dann für ein Lehramtsstudium entschieden und habe das nicht gemacht. Außerdem hätte ich mich in der noch DDR bewerben müssen. Und da waren die Bewerbungsbedingungen sehr schwierig. Also die Hälfte der Studienplätze wurde irgendwie über die Partei vergeben und die andere über Talent. Und es waren, glaube ich, 5 oder so. Ja, und so habe ich erstmal den Stift eigentlich auf Eis gelegt und habe wirklich viele Jahre eigentlich nichts gemalt. Und als meine Tochter 18 geworden ist, habe ich ihr Hasemäuse gemalt. Und da dachte ich mir, das kannst du doch eigentlich. Und meine Kinder waren gerade so aus dem Haus. Und dann habe ich gesagt, ach, versuch doch nochmal zu studieren. Ist jetzt gerade ein bisschen Luft und Zeit. Und habe dann angefangen zu studieren. Und das Schreiben kam dann eben dazu.
Wo haben Sie das studiert?
In Wismar.
In Wismar.
Also auch gleich um die Ecke.
Und das Schreiben war dann sozusagen, naja, also wenn ich ein Buch mache, dann brauche ich auch den Text dazu, dann mache ich das gleich mal mit, oder ist das auch was, was Ihnen liegt?
Ich hatte mal mit einer Freundin zusammen noch während Studienzeiten ein Buchprojekt angefangen. Das ist bis heute nicht veröffentlicht. Und es liegt ein bisschen mehr an der Freundin, weniger an mir, glaube ich. Und das war mir irgendwie so eine Lehre, wo ich dachte, oh, so schwierig kann es sein, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und ja, vielleicht war das so ein bisschen der Auslöser.
Okay. Das Buch handelt von drei Schafen, Rosa, Moppel und Fuch. Da habe ich es richtig gesagt? Ja,
ja,
genau. Ich musste meiner Tochter erklären, wieso Fuch. Sie hat immer gedacht, da muss doch irgendwie noch was kommen. Sie kennt nur Fuchs. Warum heißt das Schaf jetzt Fuch? Was ist denn das? Warum? Weil das immer Fuch macht? Ich konnte es ja nicht richtig erklären. Aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass diese drei Schafe tatsächlich bei Ihnen gelebt haben sollen. Ist das so?
Ja, genau. Also ich hatte 18 Jahre lang auf einem sehr ländlichen Pfarrhof gelebt und ich glaube, das Grundstück, das waren so 7000 Quadratmeter, die wir zu bewirtschaften hatten. Und ich glaube, ohne Schafe wäre das verwaldet. Und also zwangsläufig haben wir uns irgendwie was einfallen lassen müssen, wie wir da den Rasen kurz halten. Und dann haben wir eben 18 Jahre lang Schafe gehabt. Ne? Mhm. Und der Fuch, der war eigentlich unser allererstes Schaf. Mhm. Und der war ein Flaschenlamm. Und wurde benannt, in den 80er Jahren gab es diesen Film, das kann sie ihrer Tochter dann erklären, wo das herkommt. Es gab ja den Film, die unendliche Geschichte von Michael Ende. Mhm. Und der Drache, der sah so aus wie unser neugeborenes Schaflämmchen. Also irgendwie waren die sich aus dem Gesicht geschnitten und damals hieß er eben Fuchur.
Ja.
Und so hieß er eigentlich auch Fuchur. Genau. Und die Kinder, also unsere eigenen Kinder, haben dann immer Fuchi gesagt, aber ich wollte ihn jetzt nicht Fuchi nennen, das kann noch bekloppter. Fuchur hat ihn eigentlich keiner genannt. Und ja, im Buch habe ich mich eben für Fuch entschieden. Ja.
Also das heißt, es ist angelehnt an tatsächlich existierende Charaktere.
Ja, genau. Ich erzähle nachher noch ein bisschen was zu den anderen beiden Schafen, die in dem Buch vorkommen.
Gerne, ich bin gespannt. Können Sie loslegen?
Ja. Also meine drei Schafe, die wohnen ja auf einem Bauernhof, beim alten Bauern Heini. Und da haben die das eigentlich richtig gut, denn der alte Bauer Heini, das ist noch so ein Bauer, wie er im Buche steht, der hat Ahnung von Tierhaltung und weiß also sehr gut mit seinen Tieren umzugehen, mit seinen Schafen. Und Heini ist, so wie viele mecklenburgische alte Bauern, noch Plattschnacker. Und der redet auch mit Sinedierten noch ob platt. Also mit den Tieren wird auch platt gesprochen und bei mir im Buch ist das auch so. Und deshalb haben unsere Schafe oder die Schafe hier in dem Buch später dann auch ein Problem, nämlich sie hören und oder verstehen eben auch nur Niederdeutsch und sprechen das eben auch untereinander. Und Hochdeutsch verstehen beide nicht oder die drei. Ja, und ich würde jetzt die drei einfach mal vorstellen. Der Fuch, der ist all in die Joren. Ein Betten stief in de ollen Knorken, aber süßen leiven Kiel. Moppel heit so, as sei is. Verfräten. Immer is sie mit ehrlicher Muhl in de Taschen von Heini und söcht wat taufräten. Ob de Wisch hätt sie er näs gien innen tun, ob de Anna sieht. Tja, und lit Rosa, de is jung und övermäudig. So as ne jung zäh, springt sei über den Thun, ora angelt unner de Böhm na de gräunen Bläder. Aber süß is eine Bangbüchs. Ja, zu dem Fuch hatte ich ja schon was gesagt. Die anderen beiden Schafe, die ich hatte, die Rosa, gut, also die so über die Zäune springt, die ist so eher ein Schaf, die wie viele junge Schafe, wenn die so ein Jahr alt sind, dann ist eigentlich kein Zaun vor denen sicher. Die springen tatsächlich ganz gerne mal. Aber die Moppel, die war auch so ein spezielles Schaf. Also da habe ich auch ein ganz, ganz konkretes Schaf in Erinnerung gehabt. Wir hatten mal ein Muttertier, die hat ihr Lämmchen tot auf die Welt gebracht. Das war sehr groß und wir mussten ihr ein bisschen helfen, aber es war eben schon tot, das Lamm. Und die hat richtig doll getrauert um dieses Kind, hat immer gesucht auf der Weide, wo jetzt ihr Kind ist. Und dann haben wir einen Zickenbauern gefragt, ob der nicht uns zwei Zickenlämmer abgeben kann. Das hat er gemacht. Und dieses Schaf hat sofort diese beiden Ziegen adoptiert. Aber spätestens nach 2 Monaten hingen die oder saßen diese beiden Zickenlämmer bei uns in den Apfelbäumen. Also die springen und klettern ja überall hin und wirklich so auf der Höhe standen dann diese beiden kleinen Zicklein. Und Moppel war damals, die hieß tatsächlich Moppel, ein sehr junges Schaf noch, also von ungefähr einem Jahr, die hat sich das abgeguckt.
Ach Gott.
Also man sagt immer, Schafe sind dumm, aber die sind gar nicht so dumm, wie man denkt. Und die Ziegenlämmer hatten auch immer das Talent, die haben sich auf die Hinterbeine gestellt, um an die Blätter anzukommen. Und das hat sich Moppel abgeguckt. Also Moppel stand als dickes, großes, altes Schaf auf den Hinterläufen und hat die Blätter abgegrast. Das habe ich nie wieder erlebt bei einem Schaf, dass jemand das so gelernt hat. Und außerdem war Moppel spezialisiert auf unsere Taschen. Immer wenn wir auf die Weide kamen, dann hat sie unsere Taschen durchforstet nach Futter. Also die war so dermaßen verfressen, die hat für Futter wirklich alles gemacht. Ja, auch Bauer Heini, den gab es auch. Da hatte ich eigentlich gleich 3 Bauern im Kopf. Einer hieß tatsächlich Heinrich und die haben auch immer Heini-Sechter. Aber eigentlich hatte ich den gar nicht so konkret im Hinterkopf. Da habe ich mich später erst dran erinnert, der mir vielleicht das übernehmen könnte, dass er in dem Buch wörtlich genannt wurde. Also wie gesagt, es gibt mehrere, die mir da gleich einfielen, die auch alle Schafe hatten und die auch, ich glaube, alle 3 Platschnacker waren. Ja, das geht nicht lange gut. Heini ist ein alter Mann und eines Tages fährt so ein blauer Wagen mit Blaulicht, ein weißer Wagen mit Blaulicht auf den Hof. Und Folgendes passiert. Das ist Nacht. Und der Mann schien sachten ob den Hof, da führt ein Wagen mit Blach, Blinkerig, Licht und Tatütata ob den Hof. Der Schorb ob de Wisch Kiegenscheel, lüt in witte Kledagen, halen er an ollen Heini utat Hus. Und an anderen Morgen kümmt nicht er Buhr, sondern Norwer, denn sei gar nicht kenn. Und so blifft dat ook an der anderen Dach. Mit dat fine Fauder ist dat nu uck verbi. Nu gift dat Blut noch Gras und Worte, süß nix. Und eins das kam München mit n groten LKW und hallen Heini sin Sacken und all sin Möbel. De Schorb kriegen dat nu bi Lütten mit der Angst. Ja, das geht nicht so recht gut. Heini ist weg und der Nachbar wird natürlich die Schafe nicht jetzt über Tage und Wochen versorgen, sondern irgendwann zieht eine neue Familie in das Haus ein und die sind Hochdeutschsprecher und können natürlich kein Platt und sie haben auch keine Ahnung von Schafen. Und die Geschichte ist da so ein bisschen zwei- oder doppelbödig, sage ich mal so. Also dieses Verstehen, ne, dieses Plattdeutsch-Verstehen der Schafe geht auch einher mit dem Verstehen von Tieren, also im Umgang. Ne? Sprechen wir so die Schafe.
Das habe ich auch so ein bisschen mich gefragt. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, also nochmal kurz dazu gesagt, ich bin froh, dass sie die hochdeutsche Übersetzung hinten drin haben. Sonst hätte ich wahrscheinlich ziemliche Probleme gehabt. Aber ich habe genau das mich auch gefragt, ob das auch vielleicht so ein bisschen eine Geschichte über das Missverstehen zwischen Mensch und Tier auch ist. Also es geht ja schon auch sehr in diese Richtung, ne?
Ja, ja. Also auf jeden Fall. Also als wir in das Dorf gekommen sind, wir waren ja jetzt auch nicht gerade die Bauern, die sich so wunderbar mit Schafen und Tieren auskannten. Und wir haben auch noch viel gelernt in den 18 Jahren, die wir da auf dem Lande gelebt haben. Also ich würde uns da jetzt auch nicht ausnehmen. Wir haben sicherlich die Schafsprache anfangs auch nicht bestens verstanden. Also mittlerweile, glaube ich, klappt das schon ganz gut. Und die Familie, die jetzt sich um die Schafe kümmert, sind eigentlich so ein bisschen Großstädter, so könnte man sich die vorstellen. Und die Kinder, da lese ich auch gleich noch was vor, die haben auch nicht wirklich das Händchen dafür. Und ja, ich habe auch so ein bisschen an meine eigenen Kinder gedacht. Die sind zum Beispiel auch auf unseren Schafen geritten. Auf dem Fuhr konnte man das machen. Der hat wirklich stillgehalten. Aber eigentlich ist das was, was man jetzt auch nicht unbedingt machen sollte. Ne? Also hier in dem Buch kommt das nicht so gut weg. Die Kinder machen das natürlich auch. Und ja, was viele Kinder, wenn ich immer Lesungen mache und die Kinder dann fragen, sag mal, was machen die jetzt eigentlich falsch? Ich habe so ein Bild, da wird so ein Schaf an einem Seil gezogen. Na ja, dann sagen sie immer, ja, die zieht zu doll. Und aber was Kinder so gar nicht im Blick haben, ist zum Beispiel auch, dass Schafe ja eigentlich Herdentiere sind und man niemals ein einzelnes Schaf jetzt aus der Herde rausnehmen könnte und damit spazieren gehen kann. Das ist Lehrgeld, das wir auch gezahlt haben. Also wir haben auch versucht, mal ein Schaf, aus welchem Grund auch immer, mal in die Scheune zu bringen. Und das hat natürlich nie geklappt. Mhm. Wir haben dann irgendwann gelernt, wir müssen sie alle zusammen mitnehmen, dann geht das. Ja. Die Kinder der Familie, das sind zwei, ein Junge und ein Mädchen, die beschließen einen Spaziergang mit Schafen. Rosa kriegt von den Kindern Tüderband um den Hals. Wir gehen spazieren, sagen sie. Aber Rosa, die Bangbüchs, kriegt das mit der Angst. Was willen die Kinder bloß von ihr? Und worum kommt der anderen Schaf nicht mit? Rosa hüpft von rechts nach links, dann wieder nach rechts, stemmt ihr Poten in die Erd und springt mit eins in hogen Bogen lieg ut. Emma hätt er leive Not nicht länger lang hentau plumsen. Du blödes Schaf, meint sei, wie des Rosa tarüch to der anderen Schab galoppiert, de ein Nischerich ob Rosa luren. Na, wo ans wirst wärst. Aber Rosa blinkert blot genierlich mit ihre groten Augen. Die Kinder sind das eine Problem, die Eltern das andere. Mal sehen, ob man es raten kann, um was es jetzt geht. Einmal bringt der Vater von Karl und Emma, das sind die Kinder, so ein gräsig Ding mit. Das sieht gut als Heini sin ollen Träger, bloß verlütter. Damit führt der Kiel nur immer übern Hof. So wat, hemm de Schab noch nie sein. Nimmer schien de Grasen deit. Wo dörmlich doch de Menschen sind, wo tau giftet den Schab? O de Kiel schien ob noch gehen, ob dat stinkgierige Ding tau sitten. Gaut, ganz so ordentlich Grasen wie nicht. Meint Fuch, dor blüfft immer wat's dann. Aber de Menschen fretten doch auch nicht eins, ist die Antwort von Rosa.
Die Ablösung der Haustiere und Nutztiere durch Technik, genau. Die moderne Technik. Wobei ja diese Rasentraktoren ja im Vergleich zu diesen neuen Mährobotern noch verträglich sind. Ne? Aber ich glaube, das ist, man sieht es ja überall. Ne? Ich glaube, die Männer finden das auch einfach toll, für sich dann so einen kleinen Traktor zu haben und damit über die Wiese zu heizen. Aber ich habe es auch so ein bisschen rausgelesen. Das taucht ja weiter hinten auch nochmal auf, dass die Schafe so ein bisschen, ach, wir werden nicht mehr gebraucht. Und ist das so ein bisschen auch von Ihnen so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl? Oder?
Ja, also wir selber lieben jetzt auch nicht so die ganz akkurat geraden Gärten. Ich habe das Rasenmähen immer gehasst, gerade wenn man so viele Quadratmeter hat. Und auch der Rasentrecker hat da nicht wirklich was dran geändert. Auch darum hat sich bei uns keiner wirklich gestritten, das machen zu müssen, ne? Weil man doch eine Weile beschäftigt ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass unsere Gärten eigentlich ziemlich ordentlich sind, zu ordentlich mitunter. Und Ja, wäre schon schöner, man hätte Schafe, aber vielleicht bei 1000 Quadratmetern geht es nicht anders. Da kann man sich kein Schaf hinstellen.
Das stimmt.
Ja, die Schafe kriegen jetzt ein größeres Problem. Mit faulen Äpfeln beworfen werden oder spazieren gehen ist noch harmlos. Denn eines Tages passiert Folgendes. Eins Dachs kommt ein Wagen ob den Hof, da ist ein Swin obmalt. Ein starchen Kiel mit ne witte Shirt und witte Steven sticht ut und hat Metzer und rote Pört ut sin Wagen. Die Familie steit Alfred Hus. Unrau morgt sich unter de Schorb breit, sei Magen, dat do nix gaudes Birut kaum kann. Toiest halt ich hier fuch von de Wied, dem mit seine Steven Behn ja auch gar nicht anders kann, als mit tau loben. Moppel und Rosa kriegen Panik. Nix wie achte an, blökt Moppel kopplos. Rosa hüpft övern tun, Moppel maracht innern tun durch und allbeit pesen ob Fuchtau. De mag nur ob Müs und mag sich los. Und nu hüppen und drin sei von Hoff, als wenn de Düvel acht er an wir. Erst in de Büsch an die blieben sei starn und jappen na Luft. Ganz beverig schnuft Fuch. Do geug nicht, wer da hinter ruhig. Wie ob nicht, flüsternde Anarbeit. Der erst Nacht schloppen sei ins Schilp an Diek. Dat is nicht so kommodig as zu Hus in Stall. Aber dat is ja Sommer. Die Stiens blinkern so freundlich von Häben und de Poggen quaken so friedlich magde Mummeln. Als wir unser erstes Schaf geschlachtet haben, haben wir tatsächlich diese Schlachterszene auch erlebt. Wir haben das Schlachttier von der Wiese geholt und plötzlich stand die ganze Herde drumherum. Die haben also wirklich irgendwie gemerkt, das haben die sonst eigentlich nie gemacht, ne? Dass da irgendwas ganz Arges so zugange ist und standen plötzlich alle da und wir mussten sie dann erstmal in den Stall sperren, damit sie jetzt nicht live mitbekommen, was da vor sich geht. Ne? Also auch da gab es ein Erlebnis, eine Begebenheit, die dahinter steckte. Ja, die Schafe sind jetzt in freier Wildbahn. Und das erste Grasen am Morgen ist ebenso gaut als tau Hus. Und dann trecken die drei los in die wiede Welt, ob de Säugner ein, die sei festeit. Da duert nur avern Betten. So'n Schab mögt ja auch fretten und kann sie in Ogen letzten Ends nicht überall hemmen. Den ganzen da kriegen sei kein Eintau sein. Bloß ab und an ein Fagel, ein Voss, auch eine Mus und fähle Ölepühle. Und Schorb trecken über de Wisch, verbi an Busch und Holt. Erst an Abend hemm sei Glück mit den Menschen. Ora Malühe, assen dat nimmt. Also hier sind so Wörter, da bin ich jetzt ein paar Mal schon drauf angesprochen worden, auf die Ölepülis zum Beispiel, die auch so ein bisschen Spiegel, ja, oder ein Spiegelbild sind für das, was eigentlich in Mecklenburg so los ist mit der niederdeutschen Sprache. Ich weiß nicht, kennen Sie es, die Ölepülis? Ich glaube auch, also hier kennt es keiner, hier würde man sagen, Botterlicker, ne, glaube ich, ist der Schmetterling. Und ja, es gibt eben so verschiedene Begrifflichkeiten, die in unterschiedlichen Teilen des Landes eben für bestimmte Wörter benutzt werden. Das ist manchmal so ganz schwierig, so ein Einheitsniederdeutsch hinzubekommen. Und wir haben auch mit der Lektorin gemeinsam überlegt, ja, wie macht man es jetzt eigentlich? Ne? Also ich habe es teilweise auch anders geschrieben, in ein bisschen anderer Mundart, als jetzt die Übersetzung ist. Die ist teilweise schon relativ hochdeutsch. Mhm. Und das ist also erzählt auch so ein bisschen Sprachgeschichte, dieses Buch.
Wie ist denn überhaupt die Resonanz also auf das Buch? Lesen Sie das Buch vor Kindern auch? Und wenn ja, verstehen die das? Steigen die irgendwann aus? Oder erzählen Ihnen Eltern, dass sie es zu Hause lesen? Also wie ist so das Feedback?
Also ich habe jetzt nicht so den Vergleich, aber was ich so über den Verlag höre, ist es gut verkauft. Also zumindest hat es so erstmal die Resonanz, die für niederdeutsche Lektüre, glaube ich, sonst nicht unbedingt so gegeben ist. Ne? Also ich kenne andere niederdeutsche Autoren, die sagen, ja, also ich glaube die Auflage, ich glaube ungefähr 1500 sind jetzt verkauft, die ist ein bisschen höher. Was jetzt in diesem Jahr verkauft ist, weiß ich jetzt nicht. Also genau, das ist wohl schon recht gut. Mhm. Und bei Kindern merke ich immer, ich lese also viel vor Schulklassen, dass die im Großen und Ganzen, glaube ich, mitkommen. Ich frage dann immer nach, habt ihr verstanden, kann noch mal jemand erzählen, worum es so ging? Und so ungefähr kriegen sie es immer hin. Mhm. Aber selbst die Kinder oder Klassen, die jetzt Niederdeutsch haben, wären jetzt nicht in der Lage, das eins zu eins zu übersetzen. Also da muss man, glaube ich, schon Muttersprachler sein, um das wirklich komplett zu verstehen. Mhm. Ja.
Sie sind ja selber Lehrerin. Wie ist denn das überhaupt in der Schule? Spielt Niederdeutsch denn im Unterricht, im Lehrplan überhaupt eine Rolle?
Also mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr. Seit der Kultusminister Brotkorb, ich weiß nicht, 2016, 17, glaube ich, hatte er dem Niederdeutschen noch mal so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, indem er da diese Niederdeutsch-Agenda ins Leben gerufen hat, um die Sprache eben da auch über die Schulen zu erhalten. Seitdem kann man ja auch Prüfungen auf Niederdeutsch ablegen und seitdem wird einfach auch mehr angeboten an Fortbildung für Lehrer und Erzieher.
Aber wie ist es generell? Ist das eher noch mehr im Zurückgehen oder gibt es eher einen Trend, dass man sagt, nee, wir wollen das erhalten, wir wollen das in der Schule auch platzieren? Oder wie ist da so die Stimmung?
Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber was ich so mitbekommen habe, es ist schwierig, die Lehrkräfte zu finden und die sich auch, in der Lage fühlen, das zu unterrichten. Also die bilden zwar jetzt aus, aber ich glaube, daran scheitert es manchmal so ein bisschen an den Leuten, die das dann auch wirklich umsetzen wollten.
Ja, und dann ist es tatsächlich, glaube ich, auch schwer, weil man es nicht im Alltag auch spricht und hört. Ne? Also wir haben ja vorher schon mal gesprochen, ich habe das weder in der Schule gehabt, natürlich hier Pastor Sinkau, das kenne ich auch, das hat ja jeder schon gesungen, das mag ich auch total gerne. Aber sonst hat bei mir auch in der Familie das niemand gesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach für Kinder auch tatsächlich schwierig ist, also erstmal überhaupt dran zu kommen, wenn du keine Berührungspunkte hast, weil in deiner Familie das nicht gesprochen wird. Und dann auch, wenn es dann, wenn es im Alltag halt dann keine Rolle spielt, ist es dann, glaube ich, nicht ganz so einfach, ne, das so zu halten.
Mhm. Also ich glaube, im Moment ist es so ein bisschen hip, auch mal gerade unter jüngeren Leuten auch mal so eine Floskel oder Redewendung eben doch anzuwenden und also sich auch nochmal so ein bisschen zurückzubesinnen. Mhm. Und das ist vielleicht auch gut so. Also ich habe auch bei Lesungen auch Erwachsene getroffen, die oft gesagt haben, aber ich verstehe es ja, aber ich traue mich einfach nicht. Wo ich immer sage, Mensch, redet das, sprecht es einfach. Ich selber habe auch Hemmung und ich kann auch gleich sagen, mir fallen sofort mehrere ältere Herren ein, die sagen würden, Frau Ortlieb spricht ja gar kein richtiges Platt.
Ja.
Und sowas ist natürlich der totale Hemmschuh.
Ja.
Ne? Und dann gibt es, ich weiß nicht mal, ob diese Herren... Also es gibt dann welche, die sagen, Tarnoplatt ist das ein und alles. Die nächsten sagen, Reuter ist es. Und und das ist schwierig so. Und gerade, ich glaube, da hat das Niederdeutsche in den letzten Jahrzehnten oder auch im letzten Jahrhundert auch so einen Stempel, oder noch länger, also schon Jahrhunderten, eigentlich so einen Stempel bekommen, der das so zum einen halt in diese Negativecke gedrängt hat, das spricht man nicht. Und dann gibt es diese Bewahrer des Niederdeutschen, die völlig zu Recht jetzt auch hochfachlich und kompetent sind, aber die es den jüngeren Generationen auch schwer machen, indem sie dann die sogar korrigieren oder sagen, ne, das war jetzt auch nicht richtig.
Ja, beim nächsten Mal hat man da keine Lust mehr, das zu sprechen.
Genau,
ne?
Das ist das.
Ja.
Ne?
Ja. Dann lesen Sie doch noch ein Stückchen. Es ist schön zuzuhören. Ich habe das Gefühl, je mehr man zuhört und so ein bisschen einsteigt, umso mehr versteht man doch auch mit, ne? Also es ist natürlich nicht alles, so geht es mir jetzt, dass ich denke, aber doch so vom Groben und wie gesagt, je mehr man hört, umso mehr kann man folgen.
Ja, und das geht Kindern auch so. Mhm. Ne? Also wenn ich so nach den ersten Sätzen dann frage, was habt ihr verstanden?
Andere
und danach
Sprache.
Am Ende des Buches können sie dann doch im Großen und Ganzen sagen, worum es ging.
Ja.
Ne?
Mhm.
Ja, also es deutet sich schon an, es wird vielleicht nicht so rosig bleiben. Und das bleibt es auch nicht. Also sie haben in der Zwischenzeit schon noch ein paar andere Abenteuer erlebt. Aber das ist immer bei Kindern das Beliebteste, was jetzt kommt. Sei's drüben wie Vollmond, über ne Wisch zwischen ein Holt und ne grote Stadt. Und jed ein von ne Schab düst so in Gedanken für sich hin, as fuch mit eins, as fast wussen steit und lustert. Do is wat achter sei an. De anderen beid magen dat nu ook. In sylvigen Augenblick springt ein Grot beißt, so as ein Köter ob sei Tau. As ein Blitz, pesen sei los obm Stadtrand Tau. Aber dat beißt, ein Wulf und kein Köter, is fixer as sei. Hei jankert und drift die Schaub immer für sich her und kümmt Neger und Neger. Dat schaffen wir nicht, jammert Moppel, die nicht so fix ist als der anderen. Werd juch eins, Schaub, wir möten angriepen, kommandiert Fuch, der mit seine Steven Ben ja auch nicht so fix kann. Tje, mit wat denn bloß, blökt Rosa verbarst. Na, sie mit juch Ben und ich mit mine Hühen und all tausam, ein, zwei, drei und los, ist der Antwort von Fuch. Batz ob des Dead, drein sei sich smieden sich ob den Wolf und verkacheln und verdöschen em mit söss Poten, zwei Hühen und 70 Kilogramm Gewicht. Und wo Moppel hen plumpst, do wast kein Gras nicht mehr. De Wolf jauet Lut ob, wördert sich einmal kopöver durchs Gras und ist so verbiestert, dat hei Udneid. Ja, hinter sich haben sie jetzt mehrere Gefahren. Die Frage ist, was sie jetzt machen, die Schafe. Gehen sie zurück in den Wald, wo die Gefahren lauern. Vor ihnen ist eine große Stadt und sie entscheiden sich dazu, es mal in der Stadt zu versuchen. Kann man ja nicht wissen, ob da vielleicht das Glück wartet. Noch ist es alles dunkel, es ist ja Nacht. Und da ist so eine Stadt ja harmlos. Aber ja, in der Förstadt ist das alles noch ganz schön. Die Straßen waren aber breiter und die Hüse grötter und höger. Und Schorb sind sich nicht mehr sicher, was das eine gaude Idee wir in die Stadt haut trägen. Sei sind all mitten in die Stadt, als dem Morgen schummert und dat Lewig ob des Straten ward. De ersten Menschen kriegen sei tau sein, as sei um ne Eckbögen. Zwei Frugenslüt verfielen sich so doll, dat de ein dat Schriegen kriegt. Oh Gott, Wölfe! De einer ist wohl ein Bettenpleacher. Du Anna, das sind Schafe. Aber wie kommen die denn in die Stadt? Na, kommt mal her, lockt sei. Aber uns Schabhem all hört, wat sei hören willen. Nämlich, da dat kein Platt ist, wat de dir schnacken. Und darum morgen sei, dat se ob der einer sieht, von es Draht kam. Aber so'n Schied, die Autos kamen nur alle näs lang. Und sei schaffen dat man bloß mit Ach und Krach, wie des Bremsen quietschen. Und Moppel kriegt noch eins an Noas, wir sei nicht so fix, weil wir sei nicht fix nauch ist, so dat sei ordentlich weiter hätt. Die Menschen waren nur immer mir und mir. Die einen sind verbarst, die anderen amüsieren sich über den Shop und morgen Bilder mit ihre Handys. Und wer der andere, Anna, willen sei anfaden, besonders die Kinder. Doch hörte Spaß, aber ob. Und kein Einschnack, platt. Nicht ein Wort. Das ist doch nicht möglich, flüstert Moppel. Och, ist uns Heini mit Sines Brag von Mahn plumpst? Moppel und Fuch will nun nix as Ruth ute Stadt. Das ist hier eins nix für sei, und darum kam sei entloben. Lüt Rosa hätt nu aber in de Zwischentiet des Schaufensters utmarkt. Die sind assen Speigel, und in den kann sei sechs Söfs sein. Schnuckelig, meint er noch, und ballert in sövigen Momang mit ne Mülltonne zusammen. Guck mal, Mama, das arme Schaf, das hat jetzt bestimmt ein Auer, röpten Lüt Mäden. Ja, Schafe sind nicht besonders kluge Tiere, ist die Antwort von er Mutter. Ki Gott ut und Lob, röpt Fuch Tau Rosa. Det wors ne Ahnung von dat Wort Schaf hätt, aber all die anderen Wört wird er nicht verstauen hätt. Denn süß, ha sei vielleicht secht, kann ein Döschig sehen, die den Schlachter, den Jäger und den Wolf überläuft hätt. Und so geitert in Galopp ute Stadtrut. Wo an sei dat morgt hem, dat sei nicht inner de fällen Autos tauschanden kam, können sei achter an nicht mehr sägen. Sei sind so ute Pust, als sei der ersten Gräuen wischen sein, dat sei in Gras plumpsen. Achter de wischen, issen lüt dörb ute morgen. Alles ist so schön, still und friedlich. Ganz anders als in der großen Stadt. Und die roten Abendwolken trecken über das Land. Heini hätt nun immer secht, die Engel backen Pepperkauken. Ach ja, Heini. Und nu fangen auch noch die Glocken in der Lütte Dörp Tau Lüden an.
Sehr schön.
So hast Tau Hus. Die Lüden nämlich grad.
Die hier auch gerade.
Heini hätt nun immer secht, verhüt is nauch, nu is Vierabend. Ach ja, Heini. Und Bina as von Söst, Storn und Schorb up und Schlurpen ob Dörbtau. Ja, in diesem Dorf wird sich entscheiden, ob sie Heini wiederfinden, ob sie jemand anderes finden, der sich um sie kümmert, oder ob die Geschichte noch ganz anders ausgeht. Aber das verrate ich jetzt erstmal nicht.
Kann man auch als Eltern ohne Vorkenntnisse im Plattdeutschen es wagen, dieses Buch zu kaufen beziehungsweise seinen Kindern vorzulesen? Also ist das dafür auch gedacht oder muss man schon so ein bisschen sich auskennen in der Sprache?
Also das, glaube ich, kommt darauf an, was man so für eine Einstellung hat. Wenn man jetzt wirklich jedes Wort verstehen wollte, dann, glaube ich, wird man frustriert sein. Aber es gibt ja hinten die hochdeutsche Übersetzung, sodass man da immer noch mal nachschlagen kann. Also ich habe ganz unterschiedliche Erlebnisse gehabt mit dem Buch, aber auch mit Niederdeutsch überhaupt. Zum einen gibt es so ein paar Naturtalente, die können alles lesen. Und das müssen nicht unbedingt Mecklenburger sein. Also ich habe selber in meinen Schulklassen manchmal Schüler gehabt, die aus Österreich kamen und die einen super Zugang hatten zu dieser Sprache. Also wo so ein gewisses Sprachtalent da ist, glaube ich, kann man die Geschichte dann auch so ganz gut verstehen. Also die Österreicher haben auch toll gelesen.
Ja. Aber man darf es sich trauen, auf jeden Fall.
Man darf es sich trauen, genau.
Man braucht nicht zwingend Vorkenntnisse im Plattdeutschen.
Und ich habe auch von Jüngeren und Älteren gehört, die also jetzt eigentlich auch nicht niederdeutsch bewandert sind, die es gelesen haben und gesagt haben, also ich musste auch nur ganz selten mal hinten nachschlagen und dann hat das auch gereicht. Und wir haben das auch so verstanden und haben sich dann unterhalten, was könnte das jetzt heißen. Und also es kann auch, ich denke, ein Einstieg sein in die Sprache, um damit vertraut zu werden, genau.
Schön, da kann man es wohl nur empfehlen. Also meine Tochter hat es sehr begeistert durchgeblättert und wie gesagt, ich glaube, wir werden dann auch mal anfangen, ein paar Zeilen zu lesen. Ich werde es mich trauen.
Ja, genau. Also ja, es ist auch gefördert, unterstützt vom Zentrum für Niederdeutsch-Didaktik, die das auch ein bisschen in die Schulen transportieren wollen, gerade dieses Buch. Also die Lektorin unterrichtet selber Erzieher und Lehrer in Niederdeutsch und die hat das auch so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und hat auch eine Fortbildung in Greifswald ausgearbeitet zu dem Buch. Und das war ja so mein Ziel. Also schön einfach. Es gibt eben nicht viele Kinderbücher in Mecklenburg-Vorpommerscher Mundart. Es gibt ja noch die Schleswig-Holsteiner. Und aber die ist eben schon wieder ein bisschen anders. Ne? Aber selbst hier wird sich nicht jeder wiederfinden. Ne? Also die Gardebuscher Plattdeutschen lesen das schon wieder anders und sagen, na, da hätte ich jetzt aber das gesagt. Ne? Und die Strelitzer sagen, ja, das ist schon richtig, aber da hätte ich was anderes gesagt. Ja. Ne? Also es gibt nicht. Das ist eben der Kompromiss, der an den Schulen gefunden wird, dass wir uns von den Mundarten verabschieden, glaube ich. Also die werden, ist so meine Sorge, die werden wahrscheinlich nahezu aussterben. Noch gibt es sie, aber das ist ja jetzt so wie so eine Art, so eine Art Kunst-Niederdeutsch, was hier drin ist. Es gibt nur so eine Rechtschreibung von Hermann Winter und die hat versucht, aus allen Mundarten so ein bisschen Begrifflichkeiten, die am häufigsten gebraucht werden, da reinfließen zu lassen. Und auf dieser Basis ist es eben geschrieben. Und teilweise ist es eben so, ich sage zum Beispiel entwe. Und hier heißt es jetzt schon ein, zwei, ne? Also so kleine Kompromisse. Ne? Wo aber so ein echter Niederdeutscher eben sagen würde, geht gar nicht.
Aber zumindest ist das Buch dann wahrscheinlich eine wertvolle Bereicherung, das in die Altersgruppe bei den Jüngsten auch mit anzubringen und mal was anderes nochmal anzubieten, ne, was man lesen kann. Genau. Vielleicht motiviert es ja einige, da nochmal ein bisschen mehr zu machen. Aber das Buch ist ja nicht Ihr einziges Buch. Sie haben mittlerweile Ihr zweites Buch tatsächlich auch herausgebracht. Das ist dieses Jahr erschienen, im Frühling, mitten im Corona-Lockdown. Ja, ich glaube, es war alles anders geplant, als es am Ende gelaufen ist. Die Buchmessen haben ja auch nicht stattgefunden. Hasel, Hexe und die Anderswelt heißt das Buch. Sie haben es im September, glaube ich, das erste Mal live vor Kindern dann auch vorgestellt, als die Lockerungen dann waren.
Genau, das erste und einzige Mal.
Das erste und einzige Mal. Aber ich durfte dabei sein und ich hatte das Gefühl, die Kinder waren sehr interessiert und fanden es sehr spannend. Das ist tatsächlich kein Buch auf Plattdeutsch, sondern Hochdeutsch. Können Sie kurz erzählen, worum es da geht?
Ja, es geht um zwei Haselmäuse, die relativ naturnah beschrieben werden. Also der Lebensraum ist stimmig, sind jetzt also nicht so Comicfiguren. Ich male ja auch sehr naturnah und die Haselmaus selber ist ja sehr selten geworden. Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Es gibt ja bei mir, also in Richtung Schalsee, da kommen sie ja vor. Ob das der Auslöser war oder ob es meine Tochter war, der ich einfach mal Haselmäuse gemalt habe. Jedenfalls haben die mich immer so ein bisschen fasziniert, weil ich auch noch nie eine gesehen habe. Und sie sind einfach wunderschön. Also ich denke, es ist einfach ein schönes Tier, auch für ein Kinderbuch. Und gleichzeitig hatte ich immer schon meine Idee mit den alten, also ganz uralten Hexenvorstellungen, die 1000 Jahre und älter sind. Also die noch vor den Wilhelm Grimm-Märchen. Also deutlich vor der Inquisition auch. Also die Inquisition hat ja unser Hexenbild sehr stark geprägt. Und diese Hexenvorstellung ist älter. Also das ist eher eine Wächterin zwischen den Welten, also zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Wobei das Jenseits da eben auch eine Geisterwelt ist. Also es ist nicht unbedingt eine Totenwelt. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Wesen ist die Hecke. Weil, also Heckenelfe oder ist so die alte Übersetzung von Hexe. Da habe ich gedacht, ja gut. Und dann ergab es sich irgendwann. Irgendwann hat man dann die Idee und sagt, ja gut, machst eine Geschichte. Also es geht auch um Abschied und Sterben dabei. Und
auch eine nicht ganz so einfache Kost für Kinder. Aber ich glaube, Sie haben es doch versucht und wahrscheinlich auch geschafft, es so zu verpacken, dass es greifbar ist.
Ja, also ist schon sehr traurig. Ne? Und geht auch ums Trauern. dabei. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch, was jetzt zielgerichtet zur Trauerbewältigung geschrieben wurde, aber es ist durchaus auch dafür geeignet. Mhm. Also wenn jemand stirbt in der Familie. Also es passt jetzt gerade wunderbar in den November. Ja. Und wäre Corona nicht gewesen, dann...
Aber es ist auch wieder ein Kinderbuch.
Es ist auch ein Kinderbuch. Ich denke einfach, weil ich durch meine Arbeit bin ich so mit Kindern verwoben und ich male eben wahnsinnig gerne. Das ist eigentlich meine Hauptintention. Mhm. Ich möchte malen und das geht nun mal beim Kinderbuch am besten. Ne? Mhm.
Wird es denn weiteres von Ihnen geben oder ist es, also es scheint, als wenn Sie erstmal jetzt so richtig in Fahrt kommen?
Ja, also das dritte ist jetzt fertig und wird früher jetzt erscheinen.
Mhm. Dann sind wir mal ganz gespannt.
Zur Corona-Zeit.
Ja.
Wieder.
Wieder zur Corona-Zeit. Genau. Mal gucken, was im Frühling, wie es da aussieht. Mhm. Aber wir dürfen gespannt sein. Schön, freuen wir uns. Ich auf jeden Fall sehr. Liebe Frau Ortlieb, vielen Dank für das Gespräch. Wir beide, nicht ganz alleine hier in der Scheune, es fängt auch schon so langsam an, wir haben vorhin die Heizungen ausgemacht, damit es nicht so brummt, jetzt wird es aber auch schon ein bisschen schattig, also wir sind nicht ganz alleine. Die lieben Damen vom Förderverein Kirche und VfB Ensemble, die uns hier immer so super alles vorbereiten und sich um alles kümmern, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und auch der gute Geist der Technik, Alex, ganz lieben Dank, dass ihr auch hier für die ganze Reihe, alle drei Teile, das alles so toll unterstützt habt. Das war der letzte Teil unserer diesjährigen Lese- und Podcast-Reihe MV Lies zum Thema Herkunft. Wir hoffen, dass wir das Format im kommenden Jahr fortführen können. Wir haben da schon so ein bisschen Ansätze gemacht, dass es weitergeht. Mal schauen, was draus wird. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich beim Literarischen Kolloquium Berlin in Kooperation mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bedanken, die diese Reihe im Rahmen des Projekts Und seit ab liegt die Stadt finanziell überhaupt erst möglich gemacht haben. Genauso beim Landkreis Nordwestmecklenburg für die finanzielle Unterstützung, insbesondere für die Produktion des Podcasts, der ja im Anschluss zur Verfügung steht. Auch alle bisherigen Lesungen können als Podcast gehört werden. Überall da, wo es Podcasts gibt, hat ja heutzutage wahrscheinlich jeder seine eigene Podcast-App auf dem Smartphone oder bei Google findet man das auch. Also überall, wo es Podcasts gibt, findet man diesen auch. Und auch das Video zu dieser Veranstaltung wird hoffentlich demnächst auch anzuschauen sein. Auf jeden Fall bei uns auf der Website alles-mv.de und wahrscheinlich auch beim Förderverein auf der Internetseite. Genau. Und so sage ich vielen Dank und hoffentlich auf Wiedersehen im nächsten Jahr.
Ja, auch danke.
Schön.
Das war eine Episode des Podcasts MV liest, nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts Und seit ab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwestmecklenburg.